Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Immer wieder, und das freut mich dann ganz besonders, habe ich in diesem Podcast die Gelegenheit, mit Menschen zu sprechen, die selbst mit ADHS leben, in unterschiedlichsten Kontexten. Und das ist auch in dieser Folge so. Sabine Berger ist heute mein Gast. Das Besondere bei ihr: sie ist nicht nur betroffen und deshalb natürlich schon spannend für unsere Folge. Sie ist spät diagnostiziert mit dem ADHS, auch das ist spannend. Aber vor allen Dingen ist sie auch Podcasterin und hat einen Podcast zum Thema ADHS. Also es gibt eine Menge zu besprechen und jetzt sage ich erstmal hallo Sabine, schön, dass du da bist.
Hallo Sascha, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Sabine, ich habe so ein bisschen skizziert und eigentlich noch gar nichts über dich erzählt. Magst du dich mal den Zuhörenden vorstellen?
Klar, bei dieser Frage oder bei dieser Aufforderung kickt dann immer gleich die ADHS-typische Sache rein, dass man die ganze Geschichte erzählen will. Aber das erspare ich uns jetzt, weil das wird den Rahmen sprengen. Für den Moment hier bin ich Sabine, bin 42 Jahre alt, wurde letztes Jahr im Juni mit ADHS diagnostiziert, arbeite als Quereinsteigerin in einer Wohngemeinschaft für junge Erwachsene mit Behinderung und habe einen eigenen Podcast zum Thema ADHS im Erwachsenenalter. Genau.
Darüber werden wir reden. Es gibt eine Menge, über das wir heute reden werden und reden müssen. Ich freue mich drauf. Du hast gerade gesagt, spät diagnostiziert. Wie war denn dein Leben vor der Diagnose?
Anstrengend. Also von außen betrachtet war es wahrscheinlich gar nicht so viel anders. Also die Rahmenbedingungen sind weitestgehend dieselben, aber von meinem Erleben her war es vor der Diagnose auf jeden Fall ganz anders. Also ich hatte immer das Gefühl, irgendwie anders und seltsam zu sein. Und ich habe mich andauernd irgendwie auch für mich geschämt und versucht, nicht aufzufallen, weniger anstrengend zu sein und mich irgendwie anzupassen und wie ein normaler Mensch zu wirken. Das hat natürlich gründlich nicht funktioniert und so habe ich dann mich noch mehr geschämt und noch mehr mich angestrengt und aufgepasst und angepasst und habe irgendwie dauernd die Erfahrung gemacht, dass egal, was ich tue, egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich dann doch wieder über meine Füße fall und ja falsch verstanden werde oder mich einfach seltsam fühle.
Hast du so konkrete Beispiele oder Situationen, wo das Empfinden für dich so ganz klar wurde, dass du scheinbar anders bist, dass du in Anführungsstrichen nicht normal bist?
Dass ich nicht normal bin, ja, das waren so Sachen wie zum Beispiel das Tempo, das ich habe. Ich bin einfach super schnell. Also ich bewege mich sehr schnell, ich mache Dinge sehr, sehr schnell und das wirkt für andere oft, als wäre ich so mega gestresst. Aber von meinem Erleben her bin ich einfach ganz normal unterwegs. Also ich habe früher als Friseurin gearbeitet und das war dann oft so, dass ich gefühlt durch einen Salon flaniert bin und die Leute dann aber zu mir gesagt haben, hey, überhaupt kein Stress, ich hab's nicht eilig. Und ich mir dann dachte so, hä, ich auch nicht? Oder dieses Menschen ins Wort fallen, dauernd unterbrechen. Mein Kopf denkt einfach manchmal schneller als der von anderen und da dann abzuwarten, bis der fertig gesprochen hat, das fällt mir dann unglaublich schwer. Das kommt halt einfach oft nicht so gut an. Auch dieses Gefühl, immer faul zu sein, obwohl ich ja gar nicht faul war, sondern das einfach auch mit dazugehört, dass ich manchmal einfach nicht in der Lage war, aufzustehen oder Dinge einfach hinzukriegen.
Dieses Faulsein, wurde dir das von außen gespiegelt oder war das deine innere Empfindung, dass du das Gefühl hattest, ich bin hier faul, ich müsste doch eigentlich?
Beides.
Okay.
Beides. Also das war in der Schulzeit schon so, dass Lehrer dann eben Sprüche in die Richtung gesagt haben, so dass ich faul bin, dass ich viel mehr könnte, wenn ich denn nur wollen würde. Aber das hat ja mit Wollen nichts zu tun. Ja, aber das wusste ich halt damals nicht.
Da hat aber eine mögliche Diagnose nie eine Rolle gespielt. Also das war nie Thema in deiner Kindheit.
Naja, ich bin 1982 geboren und war bis 97 in der Schule. Also da war einfach die Aufmerksamkeit, glaube ich, auf dem Thema noch gar nicht so groß, wenn man jetzt nicht gerade der absolut stereotypische Junge war.
Jetzt hast du eingangs gesagt, dann mit Anfang 40 hast du die Diagnose bekommen. Das ist ja schon eine Menge Zeit. Wie kam es denn dann dazu? Bist du morgens wach geworden und hast gesagt, jetzt gehe ich mal zu einer Psychiaterin, zum Psychiater und lass mich testen? Wie ist das passiert?
Mich hat meine Supervisorin auf das Thema gebracht. Wir kennen uns schon ganz, ganz viele Jahre und sie hat mir nach unserer Stunde erzählt, dass sie sich gerade mit dem Thema auseinandersetzt und dass so, wie sie mich kennt und wie sie mich einschätzt, dass das auch ein Thema sein könnte, das für mich sehr interessant ist. Mhm. Und ganz ADHS-typisch habe ich mir schon auf dem Nachhauseweg habe ich geschaut, was finde ich dazu und habe das Hörbuch Kim ist im Kopf von Angelina Berger mir runtergeladen und gehört. Und ich habe es in einem Rutsch durchgehört und ich konnte es nicht fassen, weil ich musste abwechselnd lachen und auch weinen, weil sie mir mein Leben erzählt hat. Mhm. Und nach all den Jahren des Seltsamfühlens und nach all den Jahren, in denen ich dachte, meine Aliensippe hat mich hier vergessen, gibt es da eine Person, der es genauso ging. Und dass der Grund für dieses Seltsamfühlen Namen hat. Mhm. Und dass es dann noch viel, viel, viel mehr gibt, die so wie ich oder so ähnlich ticken wie ich. Und da muss ich heute noch fast heulen, wenn ich an den Moment denke. Dann habe ich mich auf die Suche nach einer Diagnosemöglichkeit gemacht und 3 Monate später hatte ich dann die Gewissheit. Yep, ich habe ADHS.
Dieser Moment, was du gerade gesagt hast, du hättest heulen können. Das ist sowas, wenn ich an die anderen Interviews hier in unserer Podcast-Reihe denke mit Betroffenen. Ja, ein ganz typischer Zustand, so eine gewisse Ambivalenz. Einerseits froh zu sein, dass man weiß, dass man eben nicht von der Alien-Familie zurückgelassen wurde, sondern dass es da einen handfesten Grund gibt, dafür so zu sein, wie man eben ist. Und gleichzeitig dieses Gefühl, was hätte alles anders sein können, hätte ich es früher gewusst. Kennst du das auch? Ist das dieses Gefühl gewesen oder ist das noch was anderes bei dir?
Nee, das war nicht dieses Gefühl, aber ich weiß genau, was du meinst. Weil zuerst war da einfach nur Erleichterung und dieses Gefühl, dieses fehlende Puzzleteil endlich gefunden zu haben. Und was dann aber auch kam, war eine Wut und eine Trauer und auch irgendwie Mitleid mit mir. Also vor allem mit diesen jüngeren Versionen, die so oft so gelitten haben und die den Zuspruch und die Zugehörigkeit und aber eben auch die Behandlung so dringend gebraucht hätten. Und natürlich drängen sich dann Fragen auf, wie, was wäre diesen Versionen von mir vielleicht erspart geblieben, wenn? Oder wie wäre mein Leben vielleicht anders verlaufen, wenn? Oder was wäre alles möglich gewesen, wenn? Und ADHS zu haben und nichts davon zu wissen, ist einfach mit so unglaublich viel Schmerz und Anstrengung verbunden. Und in welchem Ausmaß, das bleibt ja oft selbst den nahestehendsten Personen verborgen. Und man spielt sie auch permanent vor sich selber runter. Und das zu verarbeiten, zu begreifen, das ist ein Prozess, der bei mir dann schon auch mit dieser Erleichterung ins Rollen kam, auf jeden Fall.
Wie stehst du denn heute da jetzt nach der Diagnose? Was hat sich da für dich in deinem Bewusstsein, aber auch ganz praktisch geändert? Also wie schaust du auf die Sabine von heute?
Also ganz plakativ hat sich irgendwie alles geändert, aber auch nichts. Und nichts im Sinne von ADHS geht ja nicht einfach weg. Und es gibt gute und es gibt schlechte Tage, die sich auch 0,0 nach dem richten, was man so vorhat oder was gerade ansteht. Aber dieses drum Wissen, dass es nicht ich bin, die falsch ist, sondern dass mein Gehirn anders funktioniert, das hat das auf jeden Fall verändert. Also diese, wie soll ich sagen, dieses unzuverlässige Dasein ist deswegen nicht weniger nervig. Aber ich muss mich nicht mehr selbst dafür fertig machen und verurteilen, sondern kann endlich damit aufhören, mich permanent für mich zu schämen.
Ja, du hast es gesagt. Und die Scham wurde dann noch größer. Und du hast von Schmerz gesprochen. Das heißt, auf diese Punkte geschaut, geht es dir heute dann deutlich besser als vor der Diagnose?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann einfach viel weicher, netter und gnädiger mit mir sein. Die Diagnose und das Wissen, worum es geht, das hat mir auch einfach unheimlich viel Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit gegeben. Weil wenn man weiß, wo die Hebel sind, dann ist es auch möglich, irgendwie Strategien zu finden oder sei es die Wohnung anzupassen, dass es viel gehirngerechter ist und dass man Dinge einfach viel besser auf die Kette bekommt. Und dass man eben nicht permanent Leidensdruck haben muss.
Damit hast du ja schon ein paar Schritte angedeutet. Also erstmal hört sich das total gut an und ich habe so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil man einfach so mit dir fühlt und ich finde, du bringst diese Form der Erleichterung, wie du es gesagt hast, wirklich total nachvollziehbar auf den Punkt. Jetzt hast du gesagt, zum Beispiel das häusliche Umfeld einem zugewandt machen, dass es eben für einen selber mehr passend ist. Wie sieht denn deine aktuelle Therapie aus neben solchen Dingen? Also was tust du alles jetzt seit der Diagnose?
Ja, also nach der Diagnose wurde ich auf ein Medikament eingestellt, das nehme ich täglich und war da am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber bin mittlerweile sehr froh, dass ich es ausprobiert habe und komme auch sehr gut damit zurecht. Und das ist ein Punkt, wo mein Arzt mir gesagt hat, das Medikament ist nicht die Lösung ihrer Probleme, aber es kann ihnen dabei sehr helfen, ihre Probleme zu lösen. Und das unterschreibe ich zu 100% genauso. Also das Medikament allein macht nicht alles gut.
Hier springe ich kurz mal rein und unterbreche das Gespräch mit Sabine Berger. Im Kontext einer möglichen Medikation ist mir wichtig zu sagen, dass wir hier im Podcast bei Interviews mit Betroffenen natürlich nur deren individuelle Erfahrungen spiegeln können. Fragen zur Wirksamkeit und Anwendung sollten immer mit den Behandelnden abgesprochen werden. Und jetzt zurück zum Gespräch.
Ich hatte dann, das habe ich vor kurzem auch jetzt abgeschlossen, habe ich eine ADHS-spezifische Verhaltensergotherapie gemacht und das war super, super hilfreich. Also kann ich nur weiterempfehlen, weil was mir diese Sitzungen gebracht haben an Verständnis, also kognitives wie auch emotionales Verständnis, Aufarbeiten und auch Tools, die ich so an die Hand bekommen habe und anwenden kann, das kann einfach kein Buch und kein Podcast leisten. Und natürlich beschäftige ich mich aber auch nach wie vor sehr viel mit dem Thema ADHS. Also die Education ist schon auch eine sehr wichtige Säule.
Letztlich, was du beschreibst, ist dieser multimodale Therapieansatz. Und ich finde das ganz schön, wie du deinen Arzt zitiert hast. Das Medikament ist nicht die Lösung, aber kann eben dazu beitragen, zur Lösung zu finden. Und jetzt hast du es gerade gesagt, Podcasterin, darüber haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen, darüber müssen wir jetzt reden. Und du setzt dich mit dem Thema auseinander. Seit, wenn meine Recherche stimmt, 2023, also noch gar nicht so lange, machst du ADHS. Ja, krass. Und das ist ein sehr persönlicher Podcast. Du redest über dich, über Erfahrungen, über Dinge, die dir widerfahren sind. Aber du gehst eben auch den nächsten Schritt, sprichst auch über Dinge, die dir geholfen haben, sprichst über Möglichkeiten. Und du richtest dich gezielt an Menschen, die wie du spät diagnostiziert sind. Ich muss aber auch sagen, wenn man sich mit dem Thema ADHS mal beschäftigen möchte, sich vielleicht auch unsicher ist, wo als jemand, der jetzt mit jemandem zusammenlebt, in der Familie, wie auch immer, oder im Arbeitskontext, finde ich deinen Podcast super, weil man einen ganz, ganz tiefen Einblick in die Erfahrungswelt bekommt. Wie kam denn dieser Entschluss, also gerade diagnostiziert, dann aber auch zu sagen, passt mal auf, ich mache da einen Podcast draus und gehe damit nach draußen. Ich habe genau in einer Folge, die ich mir angehört habe, da sagst du, das Thema Podcast, das muss eine der ersten Folgen von dir gewesen sein, hätte dich schon lange umgetrieben. Und dann machst du eben genau diesen Podcast. Was war denn dieses letzte Momentum? Was war denn dieser Impuls, jetzt wirklich diese Idee umzusetzen?
Ja, da hast du sehr aufmerksam zugehört. Ja, das war in der ersten Folge, genau. Und ja, ich habe tatsächlich seit Jahren ist so dieser Drang in mir, irgendwie von mir zu erzählen. Und das nicht, weil ich mich für so wahnsinnig wichtig halte oder interessant halte, aber mir ist einfach schon so viel passiert. Habe mich auch schon mal mit dem Thema Podcast auseinandergesetzt und da kam halt dann immer so in den Tipps, ja, man sollte über ein Thema sprechen, über das man mehrere Folgen lang sprechen kann. Und ja. Ich kann wahnsinnig viel zu ganz vielen Themen erzählen, aber die Themen, die wechseln bei mir halt auch echt sehr stark und das Interesse ist nicht sehr konsistent, was halt auch wieder sehr ADHS-typisch ist. Und ich glaube, da war auch immer irgendwie so die Angst, eben wieder was anzufangen und es dann nicht durchzuziehen und dann einfach aufzuhören. Und das war ja noch zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann dafür geschämt hätte. Und ADHS war dann so das Ding. Also zum einen mal habe ich zu einem Leben mit ADHS 40 Jahre oder über 40 Jahre Material. Und mit der Diagnose und dem Wissen drum war ja dann auch dieses, ah ja, deswegen interessierst du dich für so viele Dinge und dann auch wieder ganz schnell nicht. Und da war dann auch so dieses, naja, aber es wird mir gerade unglaublich viel Spaß machen und ich mache es jetzt einfach. Ich genieße das jetzt, diesen Zug und diesen Spaß an der Sache. Und wo das dann hinführt oder wie lange das geht, das war mir in dem Moment dann einfach nicht so wichtig. Und darum habe ich es gemacht.
Einfach machen. Das ist dann
einfach machen.
Genau, der Unterschied. Wie ist denn das? Du hast gesagt, du hast damit gehadert vor der Diagnose, weil du dann befürchtet hast, dich wieder zu schämen, weil du es nicht so hinbekommst. Jetzt hast du gesagt, konntest du deutlich entspannter es angehen, es eben einfach umzusetzen. Ja. War denn die Diagnose für dich, andersrum, ist der Podcast für dich Antrieb, sich mit dem Thema ADHS noch weiter auseinanderzusetzen? Oder machst du das sowieso und der Podcast ist der Kanal, über den du es rausschickst, weil, wie du eben gesagt hast, es auch irgendwie einfach raus muss?
Am Anfang war es so, dass es einfach raus musste. Also als das Thema ADHS in mein Leben kam, war da ein absoluter Hyperfokus drauf, wie ein Tunnel, auch sehr zum Leidwesen meiner nahestehenden Personen. Mhm. Und mittlerweile ist es aber so, dass mir der Podcast schon dabei hilft, immer tiefer in dieses Thema reinzugehen und noch spezifischer zu recherchieren. Und so bedingt jetzt das eine das andere. Genau.
Das ist eine total schwierige Frage und es ist so eine typische letzte Frage, die Take-Home-Message. Ich moderiere das so an, weil natürlich all das, was dir wichtig ist, das erzählst du ja auch in deinem Podcast und wirst du ja auch weitererzählen. Und das ist ja nicht eine Botschaft, sondern du gehst auf mannigfaltige, unterschiedlichste Situationen ein. Das im Hinterkopf. Gibt es denn Dinge, wo du sagen würdest, wenn uns jetzt jemand zuhört, das wären so Situation spät diagnostiziert, so Dinge, die dir zentral wichtig wären, die du quasi Leuten, die sich jetzt in der Situation vielleicht befinden, wie du, die du denen noch mitgeben wollen würdest. Meine Güte, was für ein Satz. Ist meine Frage überhaupt verständlich gewesen? Jetzt habe ich so lange
geredet.
Prima.
Absolut, ich habe dich schon verstanden. Eins der ersten Dinge, die ich Menschen mitgeben würde, die noch vor diesem ganzen Prozess stehen und irgendwie gerade auf das Thema gekommen sind, wenn du Resonanz zu diesem Thema hast, geh dem weiter nach. Man findet unfassbar viel mittlerweile. Es gibt ganz tolle Podcasts, YouTuber. Also man findet wirklich wahnsinnig viel. Geh diesem Resonanzgefühl in dir nach, weil das hat einen Grund, warum man in Resonanz geht. Dann ist es so, dass man meist, wenn man in diesem Diagnoseprozess ist oder davor, aus dem Umfeld oft nicht die Unterstützung und die gleiche Euphorie erhält, die man selber fühlt und wie man sie gerne hätte, weil alle einfach schon eher genervt sind, wenn man wieder mit einem neuen Thema um die Ecke kommt. Und von daher würde ich empfehlen, sich eher Videos anzuschauen, Podcasts zu hören und sich in sozialen Medien mal zu schauen, ob es irgendwelche Gruppen gibt mit Leuten, denen es genauso geht, wie es einem gerade selber geht und sich mit denen auszutauschen. Da kann man sich sehr viel Schmerz und Leid ersparen. Und auch dieses Nicht-Aufgeben, wenn es mal dauern kann, einen Diagnostiktermin zu bekommen. Und in der Zwischenzeit kann man einfach schon mal super Vorbereitungen treffen, die man eben nicht mal schnell in ein paar Minuten macht, wie Zeugnisse raussuchen, Symptome recherchieren, die man auch bei sich beobachtet, Sachen notieren, mit denen man Schwierigkeiten hat, einen kleinen Lebenslauf zu schreiben mit einem Werdegang, weil das sind alles Dinge, die der Diagnostiker wissen möchte. Und je sauberer und je umfangreicher man das schon im Vorfeld recherchiert hat, desto leichter fällt es dann auch, weil der ganze Umfang fällt einem dann nämlich genau an dem Termin nicht ein. Mhm. Und so kann man die Zeit einfach schon mal sehr, sehr schön nutzen, um dann das Diagnoseverfahren einfach einfacher und schneller zu machen. Und was ich am Ende vom Podcast auch immer sage, ist, sei lieb zu dir. Du bist nicht allein, weil wir sind so, so viele.
Und weil es keinen schöneren Schlusssatz gibt, nutze ich das, um dir Danke zu sagen für deine Zeit hier bei uns im Podcast und für deine Offenheit, die du gezeigt hast und uns an deiner Geschichte hast beteiligt. Danke dafür.
Ich danke dir für das Gespräch und sehr, sehr gerne.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge von ADHS, kein Grund zur Panik, aus der Praxis für die Praxis. Spannende Einblicke, wie ich finde, und da machen wir natürlich auch gerne Werbung für den Podcast von Sabine Berger. Ich mache natürlich auch gerne Werbung für unseren Podcast. Wenn Ihnen unsere Serie gefällt, freuen wir uns über positive Kommentare. Das macht es anderen leichter, diesen Podcast zu finden. Ich freue mich natürlich darüber hinaus, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin.